Liebe Hörerinnen und Hörer, hört ihr dieses Geräusch? Dann folgt Werbung. Ihr kennt ja den Deal. Ihr könnt den Podcast kostenlos hören, dafür gibt's ab und zu Werbung. Und jetzt, los geht's!
Giolino Spezial, der Wissenspodcast für junge Entdeckerinnen und Entdecker.
Hallo ihr Lieben! Eine blaue Kugel mit grünen und braunen Flecken, die scheinbar im Nichts schwebt. So kennen wir die Erde von Satellitenaufnahmen. Was wir darauf nicht erkennen können, unser Heimatplanet ist nicht vollkommen rund wie eine Bowlingkugel, sondern er gleicht eher einem Wasserball, den man oben und unten ein bisschen zusammendrückt. Denn weil sich die Erde so schnell um sich selbst dreht, ist sie am Äquator ein wenig dicker und an den Polen abgeflacht. Aufgebaut ist sie dagegen eher wie ein Pfirsich, mit festem Kern, weichem Mantel, also quasi dem Fruchtfleisch, und einer robusten Schale, der Erdkruste, auf deren Oberfläche wir leben. Die Erdkruste trägt die Ozeane, die die Erde zu gut 7/10 bedecken. Und die Landmassen der Kontinente. Europa, Asien, Afrika, Nord- und Südamerika, Australien und die Antarktis. So kennen wir die Erde, so ist sie uns vertraut. Dabei ist diese Konstellation der Kontinente nur eine Momentaufnahme. In den 4,5 Milliarden Jahren seit der Entstehung wandelt sich die Erde. Langsam zwar, aber beständig. Kontinente zerbrechen, Gebirge türmen sich auf oder versinken in den Fluten der Ozeane. Und die Erdkruste? Die äußere Schale unseres Planeten, auch die hat sich stetig verändert und ist im Laufe der Jahrmillionen in einzelne Platten zerbrochen. Diese passen ineinander wie Puzzleteile. Vielleicht habt ihr das auch schon mal festgestellt, als ihr einen Globus angeschaut habt. Genauso ist es Alfred Wegener gegangen. Das war an Weihnachten 1910. Während das ganze Land unterm Tannenbaum sitzt, blättert er in einem Atlas. Stundenlang. Was der 31-Jährige damals sieht, lässt ihn nicht mehr los. Im Jahr 1911 schreibt er einen Brief an seine Verlobte Else Köppen. Passt die Ostküste Südamerikas nicht exakt in die Westküste Afrikas, als ob sie einst verbunden waren? Diesen Gedanken muss ich verfolgen. Das tut Alfred Wegener. Obwohl er mit Geologie eigentlich gar nichts am Hut hat. In Berlin hat er Meteorologie studiert, Astronomie und Physik. Später bringt er es als Polarforscher zu einigem Ansehen. Mit Hunde- und Pferdeschlitten kämpft er sich monatelang durch klirrende Kälte. Insgesamt 4 Expeditionen führen ihn nach Grönland. Schon während seiner ersten Reise 1906 beobachtet Alfred Wegener das Treibeis auf dem Meer, das zerbricht, auseinanderdriftet und gegeneinander stößt. Vielleicht erinnert er sich daran, als er über die Sache mit den Kontinenten grübelt. Könnten sie nicht auch auf der Oberfläche der Erde schwimmen, zerbrechen und sich bewegen, nur eben viel langsamer? Damit ließe sich zumindest erklären, warum Südamerika und Afrika so gut zusammenzupassen scheinen. Während des Winters 1911-1912 schläft Alfred Wegener kaum noch. Wie ein Detektiv trägt er Hinweise aus allen möglichen Wissenschaften zusammen. Er ist fest davon überzeugt, dass er mit seiner neuen Theorie recht hat. Ich glaube nicht, dass die alten Vorstellungen noch 10 Jahre zu leben haben. Das schreibt er in einem Brief im November 1911 an Wladimir Köppen, den Vater von Wegeners Verlobte Else. Der ist ebenso ein geachteter Meteorologe. Aber Köppen warnt seinen zukünftigen Schwiegersohn, dass er sich mit seiner Theorie viel Ärger einhandeln könne. Vor allem mit den Geologiefachleuten. Denn Wegener würde deren bisherige Ansichten komplett auf den Kopf stellen. Und genau das tut er schließlich auch. Allen Warnungen zum Trotz. Es ist der 6. Januar 1912. Alfred Wegener schlägt das Herz bis zum Hals. So aufgeregt ist er. Im Hörsaal des Senckenberg-Museums in Frankfurt am Main drängen sich unzählige grauköpfige, schwarzgekleidete Gelehrte, die Teilnehmenden der Jahreshauptversammlung der Geologischen Vereinigung. Ihnen will Wegener jetzt seine Theorie vorstellen. Ein letztes Mal atmet er tief durch. Dann tritt er ans Pult. Alfred Wegener redet schnell. Er will so viel wie möglich sagen, bevor ihn jemand unterbricht. Schließlich lässt er den entscheidenden Satz fallen, der den Zuhörerinnen und Zuhörern die Sprache verschlägt. Die Kontinente haben im Laufe der Erdgeschichte ihre Lage verändert. Im Folgenden erklärt er, dass die oberste Schicht der Erde, die Erdkruste, in Platten aufgeteilt ist. Diese und mit ihnen Ozeane und Kontinente schwimmen auf dem Erdmantel wie Flöße. Eine gewaltige Maschine, die Gebirge auftürmt und Ozeane aufreißt. Im Publikum fangen die Ersten an zu lachen. So ein Unsinn! Bislang gehen die Geologiefachleute davon aus, dass sich das Muster aus Festland und Meeren nie verändert. Es habe einst höchstens Landbrücken zwischen den Kontinenten gegeben, die nun im Meer versunken sind wie Schiffe. Das kann nicht sein, glaubt Alfred Wegener. Denn ein Kontinent ist leichter als das, worauf er schwimmt. Er kann also nicht untergehen. Und außerdem, fährt Wegener rasch fort, gäbe es schließlich Regenwurm- und Schneckenarten, die sowohl in Westafrika als auch in Südamerika leben. Denen sei es beim besten Willen nicht zuzutrauen, dass sie tausende Kilometer über eine Landbrücke von einem Kontinent zum anderen gekrochen sind. Stattdessen müssten sich einfach die Landmassen bewegt haben. Jetzt erntet Alfred Wegener kalte Blicke. Rufe hallen durch den Saal.
Völliger Blödsinn!
Den Wissenschaftlern scheint zu dämmern, was es bedeuten würde, wenn Alfred Wegener richtig läge. Sie müssten die Arbeit aus 70 Jahren Forschung über den Haufen werfen und von vorn anfangen. Hinzu kommt, dass Alfred Wegener nicht erklären kann, weshalb sich die Platten bewegen. Bis heute zerbrechen sich Forscherinnen und Forscher darüber die Köpfe.
Vermutlich gibt es mehrere verschiedene Antriebe. Einer davon lässt sich so erklären. Heißes, geschmolzenes Gestein aus dem Erdinneren steigt auf wie siedende Suppe in einem Topf. An der Oberfläche kühlt es sich ab und sinkt wieder nach unten. Konvektion nennt sich dieser Kreislauf, durch den die Platten mitgeschleppt werden können.
Doch Wegener konnte damals nicht nur nicht erklären, weshalb sich die Platten bewegen. Er selbst konnte nicht einmal die Bewegung der Kontinente aufzeichnen. Das gelingt Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern erst in den 1970er Jahren mit Hilfe von Satelliten. Aber so sehr sich die Forschenden damals über Alfred Wegener lustig machen, heute gilt seine Theorie als bahnbrechend. Ein ganzer Zweig der Geologie gründet darauf. Die Plattentektonik, also die Lehre vom Aufbau der Erde. Dank ihr wissen wir heute, dass es insgesamt 7 riesige Platten und ein gutes Dutzend kleinere gibt. Die Platten können Kontinente tragen. Dann spricht man von kontinentaler Kruste. Ozeane tragen, dann spricht man von ozeanischer Kruste. Oder sie können beides. Alle Platten schwimmen auf dem Erdmantel wie Flöße, auch wenn wir es nicht merken. Dabei bewegen sich die Platten unentwegt, driften auseinander, gleiten einander vorbei, krachen zusammen. Etwa 1 bis 10 Zentimeter im Jahr. Das ist manchmal fast so viel, wie ein menschliches Haar im Jahr wächst. Die Kräfte, die an den Grenzen zweier Platten entstehen, sind so gewaltig, dass sie Ozeane schaffen, Gebirge auftürmen, die Erde erzittern oder Vulkane entstehen lassen. Aber Wegener selbst bekommt von all den Erkenntnissen nichts mehr mit. Im Jahr 1930 reist er noch einmal nach Grönland. Auf dem Rückweg von einer Forschungsstation rauben ihm Schneeverwehungen und Stürme alle Kraft. Er stirbt vermutlich um den 16. November an Überanstrengung. Erst Monate später findet ein Suchtrupp seine Leiche und begräbt sie im ewigen Eis. Seither hat sich Grönland und damit Alfred Wegeners Ruhestätte 1,5 Meter von Europa entfernt.
Musik.
Schauen wir uns mal ein paar Ergebnisse verschobener Platten genauer an. Kommt dafür mit auf eine kleine Weltreise. Wir starten in Südamerika bei der Entstehung der Anden. Die Anden sind mit ihren 7500 Kilometer die längste Gebirgskette der Erde. Entstanden ist das Wunderwerk, als vor ungefähr 150 Millionen Jahren zwei Platten aufeinander geprallt sind. Seitdem taucht eine schwerere Platte mit ozeanischer Kruste unter einer leichteren Platte mit kontinentaler Kruste ab. Expertinnen und Experten sprechen von einer Subduktionszone. Von lateinisch sub, das heißt unter, und ducere, das heißt führen. Also die eine Platte mit dem Ozean drauf taucht unter die andere Platte mit dem südamerikanischen Kontinent. Auf dem Weg in die Tiefe zieht das versunkene Stück den Rest der Platte hinter sich her, ähnlich wie ein Tuch, das von einem Tisch rutscht. Die obere Platte wird dabei durch den Druck hochgehoben und ein Faltengebirge türmt sich auf. Gleichzeitig entstehen Vulkane. Wenn die abtauchende Platte das heiße Erdinnere erreicht, schmilzt sie und wandelt sich in neues Magma um. Weiter geht die Reise nach Afrika. Im Gegensatz zum eben genannten Beispiel der Anden bricht hier quasi ein ganzer Kontinent auseinander. Denn durch den afrikanischen Kontinent frisst sich auf rund 6400 Kilometer Länge der ostafrikanische Graben. Er gehört zu einem verzweigten System aus Rissen, dem sogenannten ostafrikanischen Rift. Mehrere Platten grenzen dort aneinander und die Erdkruste ist sehr dünn. Deshalb kann Magma aus der Tiefe aufsteigen und die Platten auseinanderdrücken. Heute liegen im ostafrikanischen Graben die tiefsten Seen Afrikas. Falls der Kontinent entlang des Grabens komplett zerbricht, könnten sie sich schon in wenigen Millionen Jahren in einen Ozean verwandeln. Bis dahin müssen die Menschen in der Region mit Vulkanausbrüchen und Erdbeben rechnen. Nächster Halt, Japan. Wir sehen grüne Tupfen in den blauen Weiten des Ozeans. Das sind die japanischen Inseln von oben. Auch sie gäbe es ohne die Bewegung der Platten nicht. Mitten im Pazifik treffen nämlich die pazifische Platte und der Teil der eurasischen Platte, der von Meer bedeckt ist, aufeinander. Dadurch entsteht eine über 8000 Meter tiefe Tiefseerinne, während die eine Platte unter die andere sinkt. Dabei verdampft das in der unteren Platte enthaltene Wasser, steigt auf und sorgt dafür, dass das Gestein darüber leichter schmilzt. Als Magma steigt es zur Oberfläche und bildet gigantische unterseeische Vulkane, die Land aufschütten und neue Inseln erschaffen. In dem Gebiet, in dem heute Indien, Nepal und China aneinander grenzen, hat es vor 40 bis 50 Millionen Jahren gewaltig gekracht. Die indische Platte hat die eurasische Platte gerammt, mit einem Tempo von 9 Metern pro Jahr. Aber weil die Platten gleich schwer sind, sinkt keine von beiden ab. Stattdessen verschieben sie sich ineinander und falten sich, sodass die Kruste immer dicker wird und das mächtigste Gebirge der Welt bildet, den Himalaya. Er wächst immer noch jedes Jahr um einen Zentimeter in die Höhe. Dabei entstehen häufig Erdbeben. Und auf ähnliche Weise wie der Himalaya haben sich übrigens auch die Alpen in Europa gebildet, als sich die afrikanische und die eurasische Platte aufeinander zubewegt haben. Next Step auf unserer Reise um die Welt. Die USA. Platten müssen nicht immer verschwinden, neu entstehen oder sich gegenseitig in die Höhe schieben, wenn sie aufeinandertreffen. Sondern manchmal gleiten sie auch nur aneinander vorbei. Wie zum Beispiel an der San Andreas-Verwerfung im US-Bundesstaat Kalifornien. Ganz ungefährlich sind solche sogenannten Transformstörungen aber trotzdem nicht. denn entlang der Grenze gibt es steile Bruchkanten, die sich ineinander verhaken können. Dadurch baut sich eine riesige Spannung auf. Und diese Spannung löst sich manchmal mit einem heftigen Ruck, der als Erdbeben zu spüren ist. Im Jahr 1906 hat die Erde nahe der Stadt San Francisco so heftig gebebt, dass sich die Platten mit einem Satz um 6 Meter verschoben haben. Und als letzte Station unserer Weltreise schauen wir auf Island, die größte Vulkaninsel der Erde. Aber die lassen wir links liegen. Uns interessiert der Blick unter Wasser, auf den Grabenbruch vor Island. Er gehört zu den Mittelozeanischen Rücken, einem gigantischen untermeerischen Gebirgssystem. Mit einer Länge von 70.000 Kilometern ist es das größte der Welt. An den Mittelozeanischen Rücken reißt die Erdkruste auf, weil zwei Platten auseinanderdriften und glutflüssiges Gestein quillt aus dem Erdinneren hervor. Dabei entsteht neue Erdkruste am Grund des Ozeans. Und weil sich das neue Gestein der Platte Platz verschaffen muss, drückt es das ältere vor sich her. Deshalb verschwindet die Platte auf der anderen Seite wieder Zentimeter für Zentimeter im Erdmantel und schmilzt. Und wie ihr euch jetzt ein bisschen Magma in eure 4 Wände holt, zeigen wir euch auf geolino.de mit unserer Anleitung für eine selbstgebaute Lavalampe. Wobei Magma ja erst Lava heißt, wenn es aus dem Gestein an der Oberfläche rauskommt. Aber das ist jetzt für die Lavalampe nicht so wichtig. Alles, was ihr dafür braucht, ist ein Einmachglas, Pflanzenöl, Wasser, Lebensmittelfarbe und Spülmaschinentabs. Habt ihr mit ein bisschen Glück vielleicht schon zu Hause? Und dann geht's nämlich los. Die Anleitung findet ihr, wie gesagt und wie gehabt, auf www.geolino.de. Hier kommt jetzt unser Witz der Woche herausgesprudelt.
Treffen sich 2 Pinguine, sagt der Erste. Oh, es fängt an zu regnen, sagt der Andere. Komm, springen wir ins Wasser, dann werden wir nicht nass.
Schickt mir auch euren Lieblingswitz an 0160 351 9068. Die Nummer steht natürlich in der Folgenbeschreibung. Ich freue mich riesig, wenn ihr unserem Podcast folgt und euren Freundinnen und Freunden, Cousins und Cousinen, Onkeln und Tanten einfach allen von uns erzählt. Mein Name ist Ivy Hase und mit mir am Podcast schreiben Bernadette Schmidt das Skript und die Audioproduktion übernimmt Alexandra Zebisch. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal auch dabei seid. Tschüss! Noch mehr Geolino für zu Hause? Schaut einfach unter geolino.de/spezial.